Ich hatte einen Film gesehen, Million Dollar Baby, den fand ich sehr, sehr schön. Ja, und da, ich weiß nicht, das Boxen hat mich irgendwie, also vor allem der Film hat mich fasziniert. Und dann bin ich aber zum ersten Training und habe die ganzen Jungs und die Männer gesehen und habe mich dann aber nicht reingetraut und bin wieder nach Hause und habe dann beim nächsten Mal eine Freundin mitgenommen. So, und das passiert mir jetzt eben nicht mehr, dass ich mich nicht mehr irgendwo hintraue. Und das habe ich aber auch dem Boxsport zu verdanken, weil er mich sehr an meiner Persönlichkeit geprägt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich bin doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn ich mit mir alleine nicht klarkomme, mit wem soll ich dann klarkommen? Es gibt natürlich, ne, auch, ich sag ja auch in der Männerdomäne eben, als Frau in dieser Box-Business ist, gibt's da auch schon ab und an Sachen, die mich dann, ja, wütend machen, ne, weil ich das halt schwierig finde, aufgrund des Geschlechts zu sagen, ja, mit dir verdienen wir jetzt vielleicht etwas weniger Geld als bei einem Mann. Deshalb musst du jetzt zusehen, dass du dich um deine Sponsoren selber kümmerst oder wie auch immer so. Und da finde ich das einfach sehr, sehr schade, dass man da als Frau sozusagen den einen oder anderen Kampf nochmal extra bestreiten muss.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Profiboxerin und Sozialpädagogin Dila Kisikyol. Moin moin.
Hi Lars.
Du bist 1992 als Drilling in Leverkusen geboren. Nach einer Ausbildung zur Gymnastiklehrerin hast du deinen Bachelor in Sozialer Arbeit gemacht. Mit 16 hast du mit dem Boxen begonnen und nach einer erfolgreichen Karriere 2019 dein Profidebüt in Hamburg gegeben. 2021 hast du mit deinem internationalen deutschen Meistertitel ein Ausrufezeichen gesetzt und bist seit 2022 Weltmeisterin im Leichtgewicht. Deine Profibilanz 10 Kämpfe. 10 Siege. Darüber hinaus setzt du dich mit deinem Projekt Du kämpfst für Integration, Inklusion und interkulturelle Bildung ein und bist für dein Engagement mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Annemarie-Dose-Preis 2023. Du wohnst in Hamburg-Stellingen. Dila kommt aus dem Kurdischen und setzt sich aus zwei Worten zusammen. Dil, das Herz, und A, Feuer. Inwiefern passt dieser Name zu dir? Haben deine Eltern hellseherische Fähigkeiten gehabt oder lagen sie eher daneben?
Nee, kein Herz, kein Feuer.
Ich würde schon sagen, dass meine Eltern genau richtig gelegen haben oder dass sie eventuell auch etwas schuld dran sind, dass ich eben genau den Weg gewählt habe, den ich gehe, da ich ja eben als Drilling geboren bin mit 1500 Gramm. Der Name passt auch super. Mein Kampfname ist Feuerherz. Und ja, in mir brennt einfach das Feuer für den Boxsport. Und das möchte ich sehr, sehr gerne auch wieder anderen Menschen weitergeben und auch eben den Boxsport für alle Menschen ermöglichen.
Boxsport hört sich so einfach an, wenn man abends irgendwie Boxen guckt mit Popcorn und so weiter. Das Training ist eher härter und vergleichbar mit anderen Profisportarten musst du ganz schön viel Schläge einstecken. Was motiviert dich denn da, verprügelt zu werden auch mal? Ich meine, du bist ja nicht nur immer am Gewinn.
Ja, Boxen ist ja so viel mehr, als nur da jetzt auf den Kopf getroffen zu werden. Ne? Also ich lerne da ja wirklich sozusagen sehr viel über mich selber, sowohl sportlich als auch menschlich. Na, wenn da jetzt beispielsweise eine Situation im Kampf ist, wo die Gegnerin versucht, mir ihren Kampfstil aufzuzwingen, dass ich wirklich möglichst versuche, bei mir zu bleiben und mich nicht aus der Ruhe bringe. Ja, und wie du auch schon sagst, das Training ist sehr, sehr intensiv. Jetzt hatte ich ja meine Titelverteidigung am 16.03. in Stralsund. Und jetzt ist das wieder etwas angenehm, also alles etwas entspannter. Ich trainiere aktuell nur einmal am Tag. Dann, sobald der nächste Kampf ist, wieder 10 bis 12 Wochen vorher zweimal am Tag. Und ich denke aber, dass das in jedem Profisport wirklich für alle Sportler sehr, sehr anstrengend ist. Aber das Boxen einfach nochmal individuell, weil man da komplett oder sehr, sehr viel auf sich selber gestellt ist.
Wie sieht's mit Ernährung aus? Auf was für Sachen verzichtest du, die andere Leute im jungen Alter vielleicht täglich sich reinziehen, wie Burger und Pommes und so weiter? Kommt das auf den Speiseplan?
Nee, also das kommt meistens dann nach dem Kampf für ein paar Tage eben, dass man sich dann ja gerne mal einen Burger gönnt und auch ganz viel eben Süßigkeiten isst. Aber ich denke generell, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, unabhängig vom Sport, sich ausgewogen und gesund zu ernähren.
Ja. Du siehst dich selbst als Vorbild für andere Frauen. In welcher Hinsicht denn genau?
Ja, ich sehe mich auf jeden Fall als Vorbild, vor allem um den Frauen, um Mädchen Mut zu machen, an sich selber zu glauben, sich treu zu bleiben und den eigenen Weg zu gehen.
Das hört sich sehr gut an. Dieser Weg führt uns jetzt zu den Hamburg-Lieblingen. Ich möchte in der Schnellfragerunde wissen, wer deine Lieblinge sind. Beispielsweise, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das Blockbräu an den Landungsbrücken.
Welcher ist dein Lieblingspark?
Der Jenischpark.
Welcher ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
Altona Balkon.
Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Geschäft, da würde ich jetzt eher, also wenn ich tendieren darf, meine Lieblingsbäckerei ist Zeit für Brot in Ottensen.
Welches ist dein Lieblingsevent?
Mein Lieblingsevent ist der N-Club.
Ein Lieblingsgeschäft, wenn wir jetzt mal ganz klischeehaft sagen, du bist Weltmeisterin, verdienst auch ein bisschen Geld und dann nennst du die Bäckerei.
Ja.
Gehst du nicht gerne shoppen?
Ja doch, ich gehe schon gerne shoppen, aber das mache ich, also was heißt, ich gehe gerne shoppen, das mache ich halt. Also ich bestelle viel online. Ja, dadurch, dass ich noch zwei Schwestern habe, bin ich da eigentlich auch immer sehr, sehr gut versorgt. Aber bei Zeit für Brot schmecken mir die Zimtschnecken halt sehr, sehr gut. Und das ist dann eben auch immer eigentlich nach dem Kampf ein Pflichtbesuch.
Ist das so?
Ja.
Ja. Interessant. Ich sag mal, wenn man jetzt klischeehaft die anderen, die männlichen Boxweltmeister sich anguckt, die protzen dann mit Swimmingpool-Fotos in ihren eigenen Villen, die Amerikaner zumindest, mit großen Autos und so weiter. Was ist denn dein Luxus? Was ist dein Pool?
Ja, mein Luxus, ich würde sagen, ich mache das, was ich liebe. Und klar ist das ein harter Weg eben als Frau in dieser Männerdomäne. Aber ich versuche da möglichst mir auch schon was parallel für nach meiner aktiven Karriere aufzubauen, weil ich nach wie vor sage, dass meine Leidenschaft und ich auch an das Potenzial des Boxsports glaube.
Du bist 1992 in Leverkusen geboren. Was sind denn so deine ersten frühkindlichen Erinnerungen? Manchmal verschwimmt das ja mit Erzählungen, aber woran erinnerst du dich?
Ja, ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit mit meinen Geschwistern, also mit meinen Eltern auch immer familiär, haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja, sind viel spazieren gegangen, zum Beispiel ins Naturgut Ophoven. Das ist ein Park, wo man eben, ja, also eigentlich eher so ein Wald, wo man verschiedene Experimente machen kann. Und das war meinen Eltern immer schon sehr, sehr wichtig, uns möglichst gut zu fördern und uns richtige Werte und Normen zu vermitteln.
Ja. Und wie ging es dann weiter? Irgendwann war das Naturgut wahrscheinlich zu Ende und die ersten Clubs oder wurden besucht?
Also ich bin überhaupt keine Clubgängerin. Ich habe ja dann eben mit 16 mit dem Boxsport begonnen und das war dann eigentlich sozusagen, ja.
Der Boxclub war dein Club.
Ja, die erste große Liebe, würde ich sagen.
Ja.
Wo ich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht habe und eigentlich jeden Tag beim Training auch war. So,
ja.
Dadurch, dass ich da ja auch viele neue Kontakte knüpfen konnte, war das eigentlich schon das zweite Zuhause dann.
Ist das eigentlich spät, mit 16 erst anzufangen mit Boxen?
Nee, ich denke nicht, dass das spät ist. Nee, das ist nicht spät. Also ich hatte
Was hast du denn vorher gemacht?
Ja, vorher haben meine Eltern mich in die Musikschule geschickt, meine Geschwister auch, weil sie gedacht haben, das wäre schön, wenn alle unsere Kinder ein Musikinstrument spielen. Ja, und
was war deins?
Klavier. Es hatte zwar auch was mit den Händen zu tun, aber ich hatte absolut kein Talent, sodass nach einigen Monaten auch schon eine Abmeldung von meiner Klavierlehrerin an meine Eltern geschickt wurde, weil sie gesagt hat, spart euch das Geld, das macht absolut keinen Sinn.
Und hast du es dann nochmal mit einem anderen Instrument versucht?
Nee.
Gar nicht.
Nee, dann hatte ich ja wirklich meine Mutter immer wieder zu Hause auch überredet, dass ich eben zum Boxtraining möchte. Sie hat zwar am Anfang immer wieder Nein gesagt und dann war ein Nachbar zu Besuch und der hat geboxt und hat dann gesagt, ja, schick sie gerne zum Training hin. Nach 2-3 Monaten hat sie keine Lust mehr, weil es so anstrengend ist. Ja.
Wie kamst du denn zum Boxen? Also wo lag die Faszination? Bist du auf dem Schulhof so häufig geärgert worden, dass du einfach mal zurückschlagen wolltest?
Nee, ich hatte einen Film gesehen, Million Dollar Baby, den fand ich sehr, sehr schön. Ja, und da, ich weiß nicht, das Boxen hat mich irgendwie, also vor allem der Film hat mich fasziniert. Und dann bin ich aber zum ersten Training und habe die ganzen Jungs und die Männer gesehen und habe mich dann aber nicht reingetraut und bin wieder nach Hause und habe dann beim nächsten Mal eine Freundin mitgenommen. So, und das passiert mir jetzt eben nicht mehr, dass ich mich nicht mehr irgendwo hintraue. Und das habe ich aber auch dem Boxsport zu verdanken, weil er mich sehr an meiner Persönlichkeit geprägt hat.
Und die Freundin, die du mitgenommen hast, boxt die denn noch?
Nee, sie hatte sehr erfolgreich Fußball gespielt, aber war nach dem zweiten Training auch dann schon nicht mehr dabei, weil sie eben gesagt hat, das ist eine ganz andere Belastung als beim Fußball.
Was verbindet dich denn mit Leverkusen jetzt abseits der Familie?
Ja, ich finde Leverkusen ist, also ich bin ja dann meistens nach den Kämpfen immer nochmal da oder versuche zumindest alle 2-3 Monate meine Familie zu besuchen. Mit Leverkusen empfinde ich schon immer, ja, einmal meine Familie, ganz viel Wärme aber auch. Immer wenn ich da bin, ist immer irgendwie total besonders, ja, weil viele viele dann immer noch mal fragen, Dilla, hast du Zeit, können wir uns sehen? Und dann natürlich aber jetzt eben auch der Fußball. Da bin ich schon sehr, sehr stolz auf Leverkusen, dass sie endlich deutscher Meister geworden sind. Und das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und da finde ich aber auch eben schön zu sehen, wie lange die Stadt immer der Mannschaft auch sozusagen, ne, die unterstützt hat. Und obwohl sie ja oft genug Vizekusen waren, trotzdem treu geblieben sind.
Ja. Hast du dich denn für Fußball interessiert oder ist das jetzt eher so ein Modeding,
als nee,
du gemerkt hast, Leverkusen hat einen schicken Trainer und tolle Spieler?
Nee, ich habe hab mich schon immer wieder mal für Fußball interessiert, aber jetzt, also diese Saison wirklich nochmal vermehrt, ja.
Wie würdest du Leverkusen denn beschreiben? Also ich sag mal so, Leverkusen wird in der äußeren Wahrnehmung in Deutschland wahrscheinlich wirklich sehr A durch den Fußballverein und B durch das Bayerwerk geprägt. Da hat man bei Köln, hat man den Dom, in Düsseldorf die Altstadt. Was ist Leverkusen für dich?
Ja, Leverkusen ist schon ein ruhiger Ort, würde ich sagen. Also ist schon zum Entspannen sozusagen, aber ehrlich gesagt auch etwas, ja, das darf mir jetzt keiner übel nehmen, aber schon langweilig zum Teil, ne? Also wenn ich jetzt gucke, was man eben für Möglichkeiten in Hamburg hat, und Leverkusen ist einfach viel, viel kleiner. Also auf der einen Seite klar viel Wärme und ja, Ruhe auch, aber ich glaube, Hamburg ist schon die bessere Stadt.
Ist man denn als Jugendliche dann immer nach Köln gefahren, um mal so ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe in Düsseldorf studiert und in Köln war ich dann auch meistens dann mit Freundinnen unterwegs.
Mhm. Wann hast du denn das erste Mal von der Stadt Hamburg gehört?
Ach, meine ältere Schwester hatte damals eben meiner Drillingsschwester und mir zum 18. Karten für das Rocky-Musical hier in Hamburg geschenkt. Ja, und dann sind wir hierher gekommen für ein Wochenende, haben uns das Musical angeguckt und das war eigentlich so die erste Begegnung mit Hamburg. Und sonst hatte ich aber ein Boxprojekt, habe ich hier immer total begeistert und war auch ein großer Fan von. Box Out hieß das damals. Mhm. Ja, und nachdem ich sozusagen beim Musical war, habe ich gesagt, boah, eine coole Stadt, hier würde ich gerne mal leben.
Und am Ende hast du dich dann aber dann auch für dein Management hier in Hamburg entschieden und deswegen bist du nach Hamburg gekommen oder was war dann der Grund?
Nee, also ich hatte mein Studium der sozialen Arbeit beendet in Düsseldorf eben und wollte was Neues und habe mich dann erstmal bei einem gemeinnützigen Verein hier in Hamburg beworben, der eben auch die soziale Arbeit mit dem Boxsport verbindet, weil da noch gar nicht, oder es war gar nicht noch geplant, mein Debüt als Profiboxerin zu geben. Ja, der Verein hatte mir dann eine Absage geschickt und dann bin ich einfach ein paar Monate später nach Hamburg gekommen und habe gedacht, so, jetzt muss ich mich mal vorstellen, wissen die eigentlich, was die verpassen so? ja, und dann haben die eben auch gesehen, oh wow, sie kann auch noch super boxen. Und das war dann ja eigentlich auch schon viel Glück, weil parallel hat der Vorstand oder der, dem das Gym gehört hat, dann noch eine Box-Promotion gegründet. Mhm. So, und dann durfte ich da eben mein Debüt geben.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist ja als Drilling geboren. Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst? Seid ihr klassischerweise, habt ihr immer die gleichen Klamotten angehabt oder seht heute noch gleich aus?
Nee, also ich würde nicht sagen, dass wir, ja, wir ähneln uns schon, aber als Außenstehende würde ich jetzt nicht sagen, dass wir Drillinge sind. Aber es gibt tatsächlich ein paar Fotos, wo meine Mama, wo wir alle drei dasselbe anhaben, ne? Also sowohl mein Bruder als auch wir zwei eben dann bei dem Kindergartenfoto ein schönes schwarz-weißes Hemd und eine schwarze Hose. Ja, aber das hat mich schon geprägt, weil ich einen sehr, sehr engen Kontakt zu meinen Geschwistern habe. Und da sage ich immer, das ist auch das Wertvollste für mich einfach. Und ja, ich habe natürlich gelernt zu teilen und auch viel zu geben und ja.
Sind denn die anderen beiden auch so sportlich in anderen Bereichen?
Ja, also mein Bruder und meine Schwester, die hatten beide auch mal Fußball, also haben beide Fußball gespielt, aber machen das aktuell nicht mehr. Aber so generell sind wir schon alle vier Kinder sehr, sehr fleißig und ja.
Und du hast gesagt, nach den Kämpfen fährst du immer nach Leverkusen zur Familie. Kommen die dann wiederum zu jedem Kampf? Das heißt, da sitzen dann 10, 12 Leute aus der Familie, alle, also quasi nicht nur Familie, sondern Freunde aus Leverkusen?
Also wir waren jetzt in Stralsund, waren meine Eltern und meine Schwester waren da. im Porsche-Zentrum, als ich hier den WM-Titel gewonnen habe, waren meine Eltern leider im Urlaub. Mhm. So, ja, die versuchen auf jeden Fall schon bei jedem Kampf da zu sein. Das Lustige war jetzt in Stralsund, da waren eigentlich nur meine Eltern und meine Schwester da und eben ein paar Freunde, die jetzt nicht unbedingt aus Leverkusen angereicht sind, aber es war schön zu sehen, wie trotzdem die ganze Halle hinter mir stand. Und vor allem aber ganz, ganz viele Kinder, die sich da so sehr gefreut haben. Und da war ein Mädchen aus Hamburg, die ist extra mit ihrer Mutter angefangen, also nach Stralsund gekommen. Es war so verrückt, weil sie nach dem Kampf hat sie so geweint. Und dann haben wir ein Foto gemacht und sie bedankt sich so mit den Tränen in den Augen und sagt, danke, Dilla. Und das war so der Moment, wo ich dann, ne, natürlich auch eben für mich die Bestätigung habe, eben, dass ich ein Vorbild bin und dass das der richtige Weg ist.
Wie eitel darf man denn als Boxerin sein? Also hat man nach dem Training auch mal ein blaues Auge oder so und dann gehst du erstmal eine Woche nicht raus oder wie läuft das?
Also bisher muss ich sagen, toi, 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 ist alles gut gegangen. Ich hatte auch noch keinen Nasenbruch. Da ist mir das auch einfach sehr, sehr wichtig. Klar ist, dass beim Boxen das Risiko immer da. Das ein oder andere blaue Auge auch, aber ja, es ist der Sport.
Bist du bisher von Verletzungen verschont gewesen?
Ja,
also man kann sich auch andere Verletzungen holen,
nee,
einfach
bisher
nur auch einen Muskelfaserriss oder
komplett
ähnliches.
Verletzungsfrei.
Toi, toi, toi,
ja.
Da soll es bleiben.
Ja.
Du bist nach Hamburg gekommen und in schöne Altona gezogen. War das Zufall oder war das einfach nur, da ist jetzt eine Wohnung frei? Weil also Altona gehört zu meinen Lieblingsstadtteilen auf jeden Fall. Wie bist du da hingekommen?
Die Box-Promotion, die hatte ihr Gym an der großen Elbstraße. Mhm. Und ich hatte dann natürlich geguckt nach einer WG oder eben nach einer Wohnung, damit ich möglichst nah an der Halle wohnen kann. Ja, und dann habe ich aber ganz schnell festgestellt, wie schwierig die Wohnungssuche hier in Hamburg ist. Und hatte aber dann das Glück, dass sich eine WG bei mir gemeldet hat. Und das ist eben eine Frau gewesen, die zu dem Zeitraum, ich weiß gar nicht, ich glaube 70 Jahre alt war. Ja, und dann habe ich da 4 Jahre gewohnt, jetzt bis zum September und wohne jetzt in Stellingen.
Wie war denn so das WG-Leben? Muss man das mal machen? So sagst du, das war jetzt eine Erfahrung, es war jetzt... Hat ja auch immer seine Schattenseiten, ne? Der eigene Joghurt wird gegessen und so die ganzen Sachen.
Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich denke, das war zu dem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung, ne? Weil man dann natürlich ja auch immer sozusagen schon ein paar Kontakte hat, wobei ich ja durch den Sport immer schon sehr, sehr viele Kontakte knüpfen kann. Aber zum Schluss dann habe ich wirklich gemerkt, es wird jetzt Zeit für eine eigene Wohnung, weil man dann auch einfach seine Ruhe haben will. Aber das WG-Leben kann ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen, ja. Aber,
und jetzt wohnst du alleine in Stellingen.
Ja.
Wieso Stellingen?
Ja, ich hatte da total Glück mit der Wohnung. Also ich hatte mich für die Wohnung beworben und dann hat sich ja spontanerweise sogar noch herausgestellt, dass eine Frau aus meiner Parkinson-Gruppe, dass eben der Vorgesetzte ihr Sohn ist. Und das war total verrückt, weil sich 100 Leute dafür beworben hatten.
Mhm.
Ja, und das ist dann eben
dann
auch...
Dann hast du einen kleinen Vorteil gehabt.
Ja, ja, ja. Einen kleinen Vorteil, ganz viel Glück, würde ich sagen.
Ist Stellingen so ein bisschen das Leverkusen von Hamburg?
Ja, würde ich schon sagen.
So ein bisschen grau, so ein bisschen langweilig, aber einen großen Fußballverein.
Ja, das ist das Verrückte. Ich bin wieder mal am Volksparkstadion bin ich spazieren gegangen und habe mir gedacht, Wahnsinn, das sieht ja genau aus wie Leverkusen. Also ne, da auch, wo die Arena ist in Leverkusen, ist das sieht wirklich 1:1 genauso aus. So, und Stellingen, klar, die Anbindungen sind super. Und wenn man einmal eben in Altona gewohnt hat und dann viel auch am Elbstrand spazieren war, vermisst man das schon. Aber wie gesagt, die Wohnung ist sehr, sehr schön und ich bin froh, dass ich jetzt meine Ruhe habe. Aber irgendwann würde ich schon gerne wieder entweder nach Ottensen ziehen oder nach Alsterdorf.
Warum Alsterdorf?
Ja, weil ich da den Alsterdorfer Wanderweg so schön finde und da eben auch nochmal viel mehr...
Ist jetzt auch nicht der pulsierendste Stadtteil, ne?
Ja, aber da ist etwas mehr Ruhe, ne? Und da merke ich jetzt einfach...
Ist dir Ruhe jetzt immer wichtig? Ist das so aufregend?
Ja, das wird schon wichtiger.
Ja?
Habe ich den Eindruck, ja. Ja, weil dadurch, dass ich... Ja, das stimmt, aber dadurch, dass ich ja in der Vorbereitung dann auch zweimal eben zur Halle fahre und dann mit Bus und Bahn, ist das in Hamburg mit Bus und Bahn inzwischen, finde ich schon sehr, sehr anstrengend. Wobei ja mit dem Auto bei dem Verkehr ist das, glaube ich, genauso anstrengend. Aber ich habe mir heute Morgen gedacht, eben das fand ich so schade, weil ja gestern, okay, das kann man verstehen, das Fußballspiel war, ne, da war dann, lag da noch ganz viel Müll und das finde ich so, ja.
Wie pingelig bist du denn? Also,
ja, schon.
wie war diese Konstellation in der WG? Warst du diejenige, die dann immer aufgeräumt hat? Das erlebe ich immer wieder, dass Leistungssportler dann auch diese Ordnung, die sie ja quasi für ihren Körper... Und diese Disziplin haben auch so im Umgang mit Sachen, mit Terminen und so weiter. Meistens sind sie immer am pünktlichsten und ordentlichsten.
Ja, das stimmt schon. Wobei wir am Anfang hatten wir eben auch keinen Putzplan und dann hat aber auch die ältere Mitbewohnerin gesagt, nee, wir brauchen jetzt einen Putzplan. Was dabei ja auch nochmal besonders war, war eben, die Wohnung war sehr groß, 120 Quadratmeter. Und die älteren Mitbewohner waren dann wirklich eine Woche da und dann eine Woche nicht. Und das war dann schon ja für alle eben auch super. Mhm. So, aber das ist mir schon wichtig, eben Ordnung und Disziplin.
Mhm. Okay, Ordnung und Disziplin. Trotzdem frage ich mal, gab es denn trotzdem Jugendsünden? Hast du mal irgendwie Konflikt mit der Polizei gehabt? Hast du heimlich geraucht? Vielleicht doch mal einen über den Durst getrunken? Oder trinkst du nie Alkohol wie viele?
Also ich hatte mal einen Konflikt mit der, also was heißt ein Konflikt mit der Polizei? Ich bin etwas zu schnell gefahren und hatte aber, weil ich eben auf einer Party war, das habe ich dann auch mal gemacht, bin ich ohne Schuhe gefahren und dann eben ganz, ganz schnell und dann hat die Polizei mich angehalten und ich glaube, die haben gedacht, ich hätte getrunken. So, und dann haben sie gesagt, puste doch mal und wir gucken mal, wie viel Promille du hast. Und ich habe gesagt, ich habe nicht getrunken. Und das war dann auch so Gott sei Dank der Fall und dann durfte ich netterweise mit Schuhen dann auch weiterfahren. Also, was den Alkohol anbelangt, ja, so in der Vorbereitung trinke ich überhaupt keinen Alkohol, aber ab und an mal ein Glas Weißwein finde ich dann schon schön.
Mhm. Und sonst? Hast du schon mal geraucht?
Ja, als 15-jähriges Mädchen habe ich das mal probiert und ganz schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist.
Und krass auch nicht. Nee, ist ja jetzt legal. Nee, könntest du jetzt anfangen?
Nee, ich finde so, dann gehe ich lieber zur Zeit für Brot und esse meine Zimtschnecke.
Das ist die weitaus bessere Droge wahrscheinlich. Ja. Du bist ja hier nach Hamburg gekommen, um erstmal zu arbeiten. Das mit dem Profiboxen hat sich dann ja quasi durch den eigenen Erfolg entwickelt.
Ja,
wie ist es dazu gekommen? Also du wolltest ja eigentlich nur erstmal boxen. Oder hast du da schon die Idee gehabt, ich will auch irgendwie Weltmeisterin werden?
Nee, also ich hatte ja dann das Studium beendet und war dann aber auch eben als Amateurboxerin erfolgreich. Sondern hatte ja das Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und war dann eben 2 Jahre mit dieser Boxpromotion. Dann haben sich die Wege getrennt und dann war ich wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil auch der Hamburger Boxverband angefragt hatte, ob ich eben Frauen- und Inklusionsbeauftragte werden will. Und daraus hat sich dann auch wieder ergeben, dass eine Boxpromotion gegründet wurde. Und ich sozusagen, also wir trainieren dann mit der Boxpromotion auch in den Räumlichkeiten des Hamburger Boxverbands, ja. Und dann habe ich wieder die Möglichkeit bekommen, so, ja. Und dann eben im November 2022 die Chance gehabt, auch um den WEBF-Weltmeistertitel zu boxen.
Mhm.
Ja, so, und da würde ich schon sagen, dass ich ein Glückskind bin, aber dass ich natürlich auch sehr, sehr viel dafür tue, eben um mich selber auch um vieles kümmere, ob es jetzt Sponsoren sind oder Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und da merke ich einfach, dass das Durchhalten belohnt wird.
Welcher Teil macht dir denn am meisten Spaß von den Sachen, die außerhalb des Rings stattfinden?
Da das soziale Engagement. Und außerhalb des Rings, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, eben bezüglich Sponsoren oder Öffentlichkeitsarbeit, dann eigentlich schon Veranstaltungen und Netzwerken auch.
Ist der Boxsport denn ein Sport, der bei Sponsoren beliebt ist? Ist es schwieriger oder einfacher?
Also ich glaube, generell ist es aktuell sehr schwierig mit Sponsoren, aber ich habe so den Eindruck, dadurch, dass das nicht viele Frauen machen, ist das schon besonders. Also kommt das, ja, ich würde schon sagen, gut an und ich versuche es ja auch möglichst immer wieder damit zu verbinden, eben auch mit dem sozialen Engagement, ne? Oder dass ich als Speakerin in ein Unternehmen gehe und das kommt immer sehr, sehr gut an.
Ja, ich glaube, es gibt ja kaum einen Bereich wie den Boxsport, der durch Männer in der öffentlichen Wahrnehmung geprägt wurde. Mhm. Wie ist das denn für dich als Frau da? Also könnte ich jetzt sagen, boxst du dich durch? Nein, also merkst du da immer noch Gegenströmungen, dass vielleicht der Sport gar nicht so ernst genommen wird wie bei den Männern? Oder wie ist da jetzt so die Situation?
Nee, ich würde schon sagen, dass der Sport ernst genommen wird, das auf jeden Fall. Und dass man, wenn man sagt, dass man eben boxt als Frau, dass man dann direkt schon sehr viel Respekt entgegengebracht wird. Aber es ist halt leider nach wie vor ähnlich wie im Fußball, dass die Bezahlung bei den Männern eine ganz andere ist als bei den Frauen. Aber ich finde, da ist ja wiederum auch nochmal eine Chance dadurch, dass es eben nicht so viele Frauen gibt und man ja auch ab und an unterschätzt wird. Ja, und eigentlich ja mit dem, dass man nicht so viel Geld damit verdient und ja noch gucken muss, dass man sich andere Wege öffnet, ja, ist ja trotzdem auch eine gute Chance sozusagen.
Ja, wir kommen auch zu guten Chancen, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Und die haben eine Chance gehabt, an dich eine Frage zu stellen. Hören wir mal rein.
Hier ist Tina Vögele von Cartier in Hamburg. Und meine Frage an dich, liebe Dila, lautet, was bedeutet für dich Luxus?
Das ist eine sehr, sehr tolle Frage. Luxus ist für mich, ja, meine Gesundheit, meine Familie und vor allem, ja, mich glücklich zu schätzen mit dem, was ich habe und dass ich das Leben so leben darf, wie ich es lebe.
Achtest du auf Marken? Also Cartier ist ja eine sehr hochwertige Schmuck- und Modemarke. Achtest du darauf bei deinen Klamotten, bei der Kaufentscheidung für andere Dinge?
Nee, ich achte schon darauf, dass eben die Qualität gut ist. Und ja, bei Sportklamotten ist Adidas ganz klar mein Favorit. Aber ja, und gerne gönne ich mir auch mal was, ne, wo ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht, die Ohrringe oder den Schmuck ausgerechnet von der Marke. Aber also mir ist einfach wichtig, dass die Qualität gut ist und da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche unbedingt eine Tasche von Louis Vuitton, nee.
Gut, so, dann hören wir nochmal rein.
Hallo Dilla, ich heiße Svana und arbeite für den Verein Mensch Hamburg. Wir organisieren unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen, um Spendengelder für bedürftige Menschen in Hamburg zu sammeln. Und mich interessiert, welchen Menschen du am meisten mit Hamburg verbindest.
Udo Lindenberg, ganz klar.
Ein Ehrenbürger.
Ja.
Du hättest auch Max Schmeling sagen können. Der wird mit dem Boxsport in Hamburg immer in Verbindung gebracht. Bist du damit irgendwie in Berührung gekommen? Also nicht mit ihm, dafür bist du wahrscheinlich zu spät nach Hamburg gekommen. Aber interessiert man sich dann automatisch für die Geschichte oder kommt da nur Schulterzucken dann?
Nee, man, ja, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt, wie gesagt, ist mir an erster Linie Udo oder Udo Lindenberg.
Aber wer ist es denn im Boxen? Also du hast ja
im
vorhin
Boxen
schon...
Im Boxen die Klitschkos.
Ja?
Ja, ganz klar. Und da hatte ich ja das große Glück, dass ich die letztes Jahr am Tag der Deutschen Einheit in der Elbphilharmonie kennenlernen konnte. Und das war schon, also oder sage ich mal, das sind halt auch super Vorbilder, weil die eben ne, erstmal ganz klar toll geboxt haben, aber auch immer sehr viel trotzdem nach außen vermitteln. Und wie sie sich eben geben, ist sehr, sehr schön und sehr vorbildlich.
Ja, beide Klitschkos sind in Richtung Politik gegangen. Der eine ist Bürgermeister von Kiew. Henry Maske wiederum, anderer Boxer, hat sich selbstständig gemacht mit einem McDonald's, sogar im Fußballstadion von Bayer Leverkusen. Was wäre denn deine Richtung so? Was wäre denn so dein Traum, wenn du sagst, du bist jetzt sehr erfolgreich gewesen im Boxen. Wie würdest du das nutzen? Also auch eher in die Politik oder eher irgendein Café oder irgendwas aufmachen?
Nee, also ich könnte mir schon vorstellen, dann eher so Workshops zu bieten, also beispielsweise dann in großen Unternehmen und denen eben den Boxsport näher zu bringen, die Werte und die Norm vor allem. An ein Café auf keinen Fall, da habe ich nicht die Hand für. Ja, in die Politik aktuell auch nicht. Also ich würde schon, ich weiß nicht, gerne natürlich dem Boxsport nach wie vor treu bleiben. Ob es jetzt ist, irgendwie bei Boxveranstaltungen die Moderation zu übernehmen oder wie auch immer. Aber da geht's mir, also mein Traum ist wirklich, den Boxsport möglichst vielen Menschen zu vermitteln. Und
Du bist zwar Weltmeisterin und hast dadurch ja auch eine gewisse Popularität erlangt in Hamburg, aber die andere Seite, dein soziales Engagement, ist bereits hier in Hamburg, habe ich ja erwähnt, auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Du hast ja soziale Arbeit studiert. Wie bist du dazu gekommen? Warum war es nicht, keine Ahnung, Geografie oder warum hast du dich nicht für Autos interessiert oder was auch immer?
Ja, also ich wollte damals eben dann mit 16, als ich dann auch mit dem Boxen angefangen habe, war mein Ziel immer ganz klar, Polizistin zu werden. Jetzt inzwischen sage ich, okay, es war schon genau die richtige Entscheidung, den Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Aber ich hatte halt immer auch eine soziale Ader. Also ich habe mich in der Schule immer sehr engagiert, war bestimmt 6-mal Klassensprecherin, habe dann in der Ausbildung die Abschlussfeier organisiert. Und da meinte dann auch meine Lehrerin zu mir, ja, Dilla, du bist immer engagiert, du setzt dich für deine Klasse ein und deshalb erhältst du jetzt auch die bessere Note sozusagen. Ne?
Okay.
So, und das ist eben, ne, wo ich so merke, von den menschlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten, dass das halt auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle spielt, eben sozial zu sein, sich für andere einzusetzen und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ist das eine Prägung auch von deinen Eltern? Welche Werte haben die dir denn gegeben?
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Prägung von meinen Eltern, also mit meinen 3 Geschwistern. Wir mussten ja, wie gesagt, uns viel teilen und uns wurde halt auch immer, oder ich erinnere mich gerne zurück, als wir unbedingt die Nike-Schuhe haben wollten. Ja, und dann sind wir mit meinem Vater eben zu Footlocker, war das damals, glaube ich, und wollten die Schuhe haben. Und er hat gesagt, nee, das kann ich mir finanziell gar nicht leisten als Alleinverdiener. Und dann waren wir halt sehr, sehr sauer und jetzt inzwischen merke ich oder weiß ich, okay, dass das, wie sie das gemacht haben, halt genau richtig ist, dass sie uns klar einmal beigebracht haben, eben was die Werte und die Normen sind, wie wir uns mit anderen Menschen zu verhalten haben, aber auch einfach nochmal, wie wichtig es ist, fleißig zu sein und ja auch selbstständig zu sein.
Ja.
Und das sind meine Eltern auch immer. Also das sind, ich sage immer, meine Eltern sind eigentlich die fleißigsten Menschen, die ich kenne.
Soziale Arbeit zu studieren und dann damit Geld zu verdienen, ist das eine. Sich aber tatsächlich auch gesellschaftlich zu engagieren, ist ja dann doch nochmal was anderes. Wo ist da der Antrieb entstanden? Speziell jetzt auch sich um Parkinson-Kranke zu kümmern, mit denen du ja quasi Boxtraining machst.
Also der Boxsport hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und deshalb sehe ich das in meiner Pflicht eben, das auch der Gesellschaft zurückzugeben. Und ich wurde ja damals vom Hamburger Boxverband gefragt, ob ich eben Frauen- und Inklusionsbeauftragte werden möchte. Und nachdem ich das Amt angenommen habe, kam einige Wochen später schon eine Anfrage von zwei Frauen, die an Parkinson erkrankt sind. Und die hatten einen Beitrag gesehen, wo eine Frau eben am Boxtraining teilnimmt, um den Symptomen etwas entgegenzuwirken. Ja, die Frauen sind dann zur Halle gekommen, wir haben uns zusammengesetzt. Sondern als ich dann gesehen habe, dass sie da wirklich saßen und auch schon ein Logo erstellt hatten für die Gruppe, habe ich eben gemerkt, oh, wie wichtig denen das ist. Und dann haben wir eine Woche später angefangen und dann wurden es immer mehr Frauen. Ja, und da ist eben auch das Ziel, dann hoffentlich in naher Zukunft auch ein Angebot anzubieten, um bundesweit Menschen zu erreichen.
Sprechen wir nochmal über die Erfolge im Boxen. Du hast 10 Profikämpfe gemacht, hast alle 10 gewonnen. Du hast gesagt, der erste Kampf war hier in Hamburg in einem Porsche-Zentrum, der zweite Kampf war in Stralsund. Das sind ja nicht die Orte, wo man die großen männlichen Boxweltmeister gesehen hat. Beispielsweise auch die Klitschkos, die Millionen damit verdient haben. Was für Ziele hast du jetzt noch damit? Also wo soll es dich hinführen? Ist Amerika das gelobte Land dann in diesem Fall?
Ja, also jetzt ist wahrscheinlich der nächste Kampf dann auch wieder eine Titelverteidigung für September in Hamburg geplant. Da würde ich mich natürlich auch nochmal sehr, sehr freuen, eben hier zu boxen und dann aber ein Ziel, was für danach hoffentlich dann auch in Erfüllung gehen kann, wäre ein großer Kampf in Amerika. Mhm. Ne, weil da auch einfach jetzt aktuell im Bereich Frauenboxen sehr, sehr viel passiert. Und ja, wir hatten da auch schon, ehrlich gesagt, schon mal eine Anfrage, dann hat es dann leider doch nicht geklappt. Aber das ist das ganz große Ziel.
Wie intensiv beschäftigst du dich denn dann mit Konkurrentinnen und so weiter? Also guckst du jetzt da schon immer rüber? Guckst du über irgendwelche Streaming-Kanäle, Boxkämpfe oder lässt dich das noch kalt, zumal du ja auch echt einen vollen Tag hast?
Nee, also ich gucke mir schon gerne Boxkämpfe an, also Frauenboxkämpfe, aktuelle sozusagen. Aber ich mache mir um die Konkurrenz, mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Ich versuche möglichst bei mir zu bleiben und meinen eigenen Weg zu gehen und vertraue darauf, dass schon alles so kommt, wie es eben soll.
Was ist denn ein praktisches Ziel? Willst du tatsächlich auch eine Millionärin mit diesem Sport werden? Ist es irgendwie greifbar?
Nee, also ich glaube, das ist nicht möglich aktuell für, also wie soll ich sagen, es gibt ganz, ganz wenige Frauen, jetzt sind 2 Frauen aus Amerika, die zum ersten Mal eben so eine Summe oder so eine Kampfgage bekommen haben. Mhm. Und das ist als Frau sehr, sehr schwierig.
Okay. Wie lange kann man denn wohl boxen? Also,
ja, das kommt immer.
So mittendrin, es gibt, sozusagen.
Ja, es gibt immer noch Frauen, die mit Ende 30 oder mit Anfang 40 boxen. Mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich erstmal gesund bin und den Rest, da will ich mich jetzt noch gar nicht festlegen. Genau.
Welche Klischees übers Boxen kannst du denn nicht mehr hören? Du hast ja von mir auch schon 1-2 angehört.
Ja, wobei inzwischen, finde ich, lache ich immer darüber, aber klar, so einmal, dass Frauen nicht boxen können oder du siehst gar nicht aus wie eine Boxerin. Ja, das ist, ich meine, da stellt sich für mich mal die Frage, wie sieht eine Boxerin aus? Aber ich glaube, mit Vorurteilen hat man immer zu kämpfen. Das hat gar nicht was mit der Sportart zu tun, sondern es liegt einfach im Menschen, dass man sich da vielleicht etwas manchmal, ja.
Hast du eine Ausgleichssportart, die du auch gerne machst, aber vielleicht auch erfolgreich, aber eben nicht so intensiv? Keine Ahnung, spielst du noch Tischtennis oder Minigolf oder was auch immer?
Nee, ich habe jetzt zum ersten Mal, bin ich mal Drachenboot gefahren und bin da jetzt in einem Team, wo wir am 14.06. beim Michael Stich Cup mitmachen. Ja, und wir trainieren da einmal die Woche. Das ist jetzt aktuell ein sehr, sehr schöner Ausgleich und macht sehr viel Spaß. Mhm. Ist natürlich eine andere Belastung, aber ja, das ist aktuell so der Ausgleich zu meinem Boxen.
Auch ich habe nicht wirklich Vorstellung, wie so ein Boxtraining aussieht. Das ist ja nun nicht nur auf den Boxsack einschlagen. Wir wissen, dass du Gymnastiklehrerin auch bist. Wie viele weiche Anteile gibt es denn in diesem Boxtraining, wenn du das mal kurz beschreiben kannst, wie so ein Tag aussieht?
Also wenn jetzt die Vorbereitung losgeht, dann trainieren wir dann erstmal die Grundlagen, Ausdauer. Dann zum Schluss hin, ein paar Wochen vor dem Kampf, wird dann intensiv nochmal Sparring gemacht, Partnerübungen werden gemacht. Die letzte Woche vor dem Kampf nur noch Pratzentraining. Ja, und man versucht das schon sehr, sehr vielseitig zu gestalten, auch mit einem Athletiktrainer. Ja, und das ist, also der weiche Teil natürlich ganz klar. Was ich aber auch öfters machen müsste, ist eben mich nach dem Boxtraining etwas mehr zu dehnen. Und da merke ich aber auch, ne, also ich versuche beispielsweise dann auch morgens mal zu meditieren oder wirklich nur bei mir zu bleiben, weil so ein Tag und auch so eine Vorbereitung dann schon sehr, sehr viel von einem abverlangt.
Gibt es dann Yoga oder tatsächlich deine alte Leidenschaft Gymnastik dann auch als festen Tagesbestandteil?
Nee, aktuell nicht. Also ich hatte mal einmal die Woche mal Yin-Yoga gemacht, dann aber in Ottensen und das war sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt aber schon etwas länger nicht gemacht.
Wir kommen zum Wissenswerten unserer Rubrik mit Fakten aus Hamburg. Im vergangenen Jahr starteten rund 1,2 Millionen Passagiere von Hamburg aus eine Kreuzfahrt. Was ist dein Traumreiseziel?
Mein Traumreiseziel? Ich würde auch gerne mal nach Südafrika.
Warum Südafrika?
Ich weiß nicht, ich wollte
hat
das schon.
Hat mit Boxen jetzt erstmal nichts zu tun,
hat mit Boxen nichts
zu tun. Ich dachte,
das
kommt jetzt Las Vegas oder so.
Nee, als Traumreiseziel sozusagen auf jeden Fall Südafrika. Ja, weil ich da schon mal die Fotos gesehen habe, die Landschaft mir sehr, sehr gut gefällt, die Tiere. Und das, glaube ich, das muss man einfach mal sehen.
Ja. Hamburger Leseratten kommen in 150 Linienbussen auf ihre Kosten. Dort bieten fest eingebaute Bücherregale kostenlose Lektüre. Wenn es nach dir ginge, welches Buch sollten alle Menschen gelesen haben?
Das Buch Die 40 Geheimnisse der Liebe von Elif Shafak.
Aha, okay, das muss ich dann auch noch lesen.
Ja, super.
In Hamburg gibt es etwa 750 Spielplätze. In welchen Alltagssituationen fühlst du dich noch wie ein Kind?
Ja, manchmal ab und an beim Training mit den ganzen, ja, mit meinen Boxkollegen.
Darf man da albern sein?
Gibt's ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist eigentlich, da ist schon, ist auch meinem Trainer sehr, sehr wichtig eben, dass das sehr ausgeglichen ist, dass man Spaß miteinander hat, dass da jetzt nicht zu viel Druck ist, weil das ja meistens auch nochmal viele lähmt, also mich dann auch. Aber es ist mit denen, also manchmal wie, ich weiß gar nicht, ob es wie im Kindergarten ist oder ich glaube, wenn man eben boxt oder sich für den Boxsport begeistert, muss man auch etwas verrückt sein.
Okay. Wie äußert sich das sonst noch so? Also wenn du jetzt mit Freundinnen unterwegs bist, bist du dann die Stimmungskanone und erzählst Witze oder so oder eher nicht?
Ja, doch schon. Also ich weiß nicht, manchmal, meine Schwester sagt immer, Dilla, ich frage mich manchmal echt, woher du diese Sprüche hast, aber das kommt dann einfach so aus mir heraus.
Ja. Wie entspannst du denn? Also jetzt mal völlig abseits von deinem ganzen beruflichen Engagement, was gibt es so an Lieblingsbetätigungen?
Also ich gehe gerne in die Sauna und entspanne eben da. Dann gehe ich sehr, sehr gerne spazieren am Elbstrand. Verbringe aber auch ehrlich gesagt viel Zeit oder sehr gerne Zeit alleine. Ich war jetzt im Dezember dann auch mal für eine Woche alleine im Urlaub. Ne, weil ich dann eben natürlich auch merke, mit der Vorbereitung, mit dem gesellschaftlichen Engagement ist das, oder freue ich mich dann auch sonntags einfach mal ganz alleine zu Hause zu sein.
Okay. Es gibt so gewisse Sachen, die kann ich mir immer schwer vorstellen, dass man die alleine macht. Allein ins Kino gehen, alleine ins Theater gehen, alleine ins Restaurant gehen. Das machst
du alles? Das mache ich, ja.
Echt jetzt?
Ja, klar. Also ich finde so, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich bin doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und wenn ich mit mir alleine nicht klarkomme, mit wem soll ich dann klarkommen?
Das ist ein sehr guter Ansatz. So. Aber ich sag mal, Theater und Kino, da werden wir auch mal drüber sprechen, falls man vielleicht auch was nicht verstanden hat oder
ja,
sich reiben in Gesprächen darüber.
Nee, also im Kino war ich da auch mal alleine oder auch im Restaurant gehe ich sehr, sehr gerne alleine. Es natürlich verbringt, wie gesagt, sehr gerne Zeit mit mir alleine. Sehr gerne auch in Gemeinschaft, weil ich da auch einfach manchmal merke, okay, mit der Gemeinschaft, das ist gut, aber wenn man eben dann in der Vorbereitung ist, die Parkinson-Gruppe hat, sonst noch Termine hat, ist das auch sehr schön, sich zurückzuziehen.
Wie viel Hanseatin ist denn jetzt schon in dir nach den 5 Jahren Hamburg? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das habe ich angenommen, das fand ich gut?
Ich habe mir da bisher noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht.
Gibt es denn kurdische Eigenarten in dir? Also deine Eltern sind ja kurdischer Abstammung.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da bin ich vielleicht nicht so, wie man vielleicht andere Deutsche irgendwie sieht?
Ja, also was ich so immer ganz, oder was ich merke, eben dieses Aufwachsen in zwei Kulturen ist schon sehr, sehr schön, ist aber ab und an auch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Und
kannst du diese Herausforderung mal benennen? Gab es da richtige Schattenseiten? Hast du Ausländerhass irgendwie?
Nein, das nicht, um Gottes
mal
Willen.
Begegnet nicht.
Nee, was ich aber halt immer so merke, was manchmal in der kurdischen Kultur zu viel ist, ist in der deutschen Kultur dann ja zu wenig, sagen wir jetzt als bestes Beispiel. Ja, wenn eine Hochzeit stattfindet, wie viel? Ne, da sind dann mehrere hundert Personen, während dann bei der deutschen Hochzeit nur 70 oder 60 Personen da sind. Und da finde ich...
Ist auch schon groß.
Ja, klar. Aber da finde ich es so schön für mich, dann auch einfach zu entscheiden, was nehme ich jetzt von den beiden an und da auch einfach zu gucken, ne, was passt jetzt, was passt nicht. Und das finde ich so, die Mischung macht es einfach nochmal besonders.
Feierst du denn gerne Feste?
Ja, schon. Ja.
Und dein Geburtstag, wie gehst du damit um?
Also mein Geburtstag,
Erwartest du, dass dich jeder anruft, der in deinem näheren Umfeld ist? Wie sieht's mit Geschenken aus?
Nee, also Geschenke, da verbringe ich dann lieber die Zeit eben mit den Freundinnen oder mit meiner Familie. Ein Anruf, also ich bin da wirklich nicht nachtragend. Aber ja, am Geburtstag, ich bin ja jetzt seit 5 Jahren sozusagen in Hamburg und meine Geschwister, die zwei, die feiern ja auch noch. Ja, das ist dann schon, dass ich versuche, eben am Geburtstag zu Hause zu sein, aber oder dass wir das dann nachholen, wenn ich dann da bin. Jetzt hatte gestern beispielsweise mein Vater Geburtstag und als ich dann angerufen habe, meinte er, es war ein sehr schöner Tag, aber du hast gefehlt, so. Ne? Und das sind dann so die Momente, wo ich mir klar denke, okay, es wäre jetzt schön, bei der Familie zu sein, aber meine Familie weiß auch, dass ich mich eben in Hamburg sehr, sehr wohl fühle.
Wie oft kommt denn deine Familie dich hier besuchen?
Ja, das schaffen sie. Also meine Schwestern kommen öfters. Meine Eltern schaffen es nicht so oft. Die waren jetzt eben nach dem Kampf für eine Woche noch bei mir. Und ja. Mhm. Aber wir sind da eigentlich im täglichen Austausch, täglicher Kontakt.
Wie wichtig ist Hamburg denn für dich, auch für deinen Erfolg als Boxweltmeisterin?
Also Hamburg ist inzwischen sehr, sehr wichtig. Ist ja jetzt auch meine Wahlheimat. Und ich denke, dass in Hamburg, ja, Ina Menzer war ja auch Weltmeisterin, Susi Kentikern, Regina Halmich, die haben alle auch in Hamburg gelebt. Und ich denke, dass man hier durch das Boxen und eben durch die Stadt eine andere Plattform erhält als jetzt in Leverkusen, weil man in Hamburg nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Daher ist mir Hamburg schon sehr wichtig.
Ist Hamburg denn eine Sportstadt? Das will es ja immer sein, ne?
Ja, würde ich schon sagen.
Das sagst du eindeutig ja.
Ja, auf jeden Fall.
Nutzt du das auch? Also guckst du dir andere Profisportarten an? Gehst du zum Basketball oder
Tennis? Tennis finde ich immer sehr, sehr interessant. Beim Basketball war ich auch. Aber ich finde so von den Möglichkeiten, die man jetzt auch, die beispielsweise Hamburg Active City bieten, ist das schon sehr, ja, im Vergleich zu Leverkusen eben sehr außergewöhnlich. Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass Hamburg eine Sportstadt ist.
Du hast ja gesagt Wahlheimat, das hört sich noch ein bisschen unentschlossen an. Kannst du dir vorstellen, hier länger zu bleiben oder gibt es noch andere Ideen? Also speziell jetzt auch für deinen Boxsport wäre es wahrscheinlich ja irgendwie relevanter, dann irgendwann nach Amerika zu gehen, oder?
Nee, Amerika kommt für mich nicht in Frage, aber ich kann mir also jetzt erstmal vorerst Hamburg ganz klar, aber ein Traum von mir war es auch, oder ist es nach wie vor immer, irgendwann auch in der Schweiz zu leben.
In der Schweiz?
Ja.
Warum?
Ja, ich finde die Schweiz, ich weiß nicht, ich finde das einfach von der Lebensqualität nochmal eine andere, von der Natur und...
Du willst alleine durch die Berge da ziehen?
Nein, nicht unbedingt alleine, aber wenn irgendwann mein Partner mit mir in die Schweiz ziehen würde, würde ich nicht nein sagen.
Aber warum Schweiz?
Ich finde die Schweiz...
Also die Ruhe, die kannst du ja auch sonst wo haben.
Ja, aber
irgendwie.
Die Schweiz ist
wunderschön. Denkst du da schon an Steuersparmodelle, weil du deinen Kampf in Amerika dann doch gewinnst?
Nee, aber ich finde die Schweiz, ja, einfach von dem Lifestyle nochmal ein ganz anderes. Also es ist, ne, wenn ich so meine Cousine, also oder meine Familie, ein Teil lebt da schon.
Ah.
Und ich finde einfach, oder ich war da auch mal während der Ausbildung und hatte ein Stipendium erhalten und habe da in einem Fitnessstudio gearbeitet. Sondern es ist einfach, ne, wenn man dann da aus dem Studio rauskommt, dann sieht man die Berge und man kann irgendwie, das ist die Natur, die mich da so begeistert.
Mhm. Kochst du selber?
Ja.
Dann immer gesund oder, also was würdest du jetzt, wenn du jetzt irgendwie ein Date einladen würdest zum Essen, du sagst, du kochst, was würdest du denn dann kochen, wo du sagst, okay, da bin ich wahrscheinlich überzeugend mit?
Ja, also ich gucke schon immer, dass ich ja möglichst gesund koche und ich achte darauf, dass das nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Mhm.
Also jetzt gegen, ich weiß nicht, Spaghetti Bolognese wird wahrscheinlich niemand was sagen oder ne, gerne auch Süßkartoffeln mit einem Rindersteak, sowas.
Und wenn du dann essen gehst,
ja,
außerhalb, du hast vorhin Blockbräu genannt,
ja, ja,
also da gibt es dann auch wieder Steak,
ja,
aber wo zieht es dich dann so hin?
L'Osteria finde ich auch super, direkt am Elbstrand.
Gehört ja alles der Familie Block.
Ja.
Deswegen gibt es ja immer wieder Geld dann.
Nee, also das, wie gesagt, ich finde immer, der Ausblick muss ein schöner sein und dann schmeckt mir das Essen meistens auch schon sehr, sehr gut. Ich bin da wirklich nicht so penibel oder dass ich da irgendwie große Ansprüche habe.
Ja.
Und natürlich aber das Essen von meiner Mutter ist das Beste.
Ja?
Ja.
Was kocht die?
Ja, die macht schon also viel kurdische Küche auch, gefüllte Weinblätter, Teigtaschen und da merkt man einfach, das ist nochmal ganz anders gewürzt.
Bei uns Menschen ist der innere Schweinehund unterschiedlich groß. Also bei mir ist er riesengroß. Wie ist das bei dir, wenn du mal so gar keinen Bock hast? Was ist dann so etwas, wo du sagst, okay, nee, muss ja. Ist das dann tatsächlich schon so automatisch in dir drin, dass der Gedanke gar nicht hochkommt? Oder gibt es dann irgendwas, wo du sagst, so, ich will nach Amerika, also muss ich jetzt auch bei dem Regenwetter nach draußen zum Joggen?
Ja, also, wie soll ich sagen, so klar habe ich mal Momente, wo ich sage eben, boah, ich habe jetzt keine Lust auf das Training oder ich würde lieber liegen bleiben und weiter schlafen, anstatt morgen zum Training zu gehen, aber ich finde so vor allem in der Vorbereitung, ja, mache ich mir dann eben auch nochmal bewusst, was mein Ziel ist. Und ich weiß ja auch, dass ich nach der Vorbereitung immer ganz viel Zeit nochmal oder dass ich da eben Zeit zum Entspannen habe.
Du hast dich ja jetzt bisher nur im Westen aufgehalten von Hamburg. Betrittst du den Osten gar nicht? Oder wenn du jetzt Besuch von der Familie bekommst, wo fährst du dann mit denen hin, um denen deine Wahlheimat zu zeigen?
Also bisher ja ganz oft eben an die Landungsbrücken, Speicherstadt, die typischen Sehenswürdigkeiten. Das eigentlich meistens so. Vor 2 Jahren waren eben meine Eltern, meine Schwester da. Da sind wir mal nach St. Peter-Ording gefahren. Das war auch sehr, sehr schön. Und das ist ja eben das Besondere eben an Hamburg, dass man ja ganz schnell auch an so, an, wie soll ich sagen, an den Strand fahren kann.
Bist du denn so eine Strandgängerin?
Ja.
Du liegst dann da die ganze Zeit irgendwie unterm Sonnenschirm und
ja, also
baust mit Muscheln Bilder im Sand? Oder?
Für 2-3 Tage ist das immer in Ordnung. Aber dann merke ich so, jetzt muss ich mich bewegen oder muss irgendwas unternehmen, weil es dann zu langweilig wird.
Also so 3 Tage kannst du mal ruhig liegen bleiben und dann musst du wieder dich quasi sportlich aktiv zeigen.
Ja, schon. Ja, oder zumindest irgendwie spazieren am Strand oder laufen gehen, ne, weil, ja.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist allein im Urlaub gewesen. Wie sieht denn dann so ein Urlaub aus? Kriegst du dann immer einen Trainingsplan mit? Oder?
Nee, ich muss ja auch mal klar, jetzt nach dem letzten Kampf beispielsweise, da habe ich so gemerkt, dass da ganz viel Anspannung gefallen ist. Und dann war ich ja wirklich die ganze Zeit auch viel oder hatte viel Druck. Und dann habe ich nach dem Kampf gemerkt, da habe ich wirklich 10 Tage gebraucht, um mich nochmal zu regenerieren, weil ich einfach so, weiß ich nicht, weil das klar sehr, sehr anstrengend war und ja viel drumherum passiert ist. Aber jetzt im Urlaub beispielsweise, da hatte der Trainer schon gesagt, du, jetzt mach mal eine Woche gar nichts oder guck mal, dass du eben nur spazieren gehst oder ganz locker Schattenboxen machst. Das war aber sehr, sehr lustig in dem Hotel, weil das Hotel hatte die Vereinbarung, dass die, die alleine reisen, immer an einen Tisch gesetzt werden. So, und dann saß man da mit einer 80-jährigen Oma und weiß ich, also es war, ne, man lernt dann da auch nochmal neue Leute kennen und kann sich aber auch jederzeit zurückziehen und das war schon sehr, sehr schön.
Mhm. Es heißt ja, wenn man Aggressionen hat, dann gehen die einen Holz hacken, aber auch Boxen soll dabei helfen. Bist du ein sehr ausgeglichener Mensch, auch durch den Boxsport?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob jetzt Boxsport meine Aggressionen lindern, ne, weil ich das ja gar nicht damit verbinde, aber ich merke schon eben, dass der Boxsport mir schon einen Ausgleich schafft.
Gibt es denn Dinge, die dich richtig wütend machen?
Ja, ich
was, oh, da was kommt was jetzt ich immer, eine ganze Liste, so nee, sieht das so, gerade
also
aus.
Also bei Ungerechtigkeit, da tue ich mich immer sehr schwer. Und dann eben, aber es gibt natürlich, ne, auch, ich sag ja auch in der Männerdomäne eben, als Frau in dieser Boxbusiness, gibt es da auch schon ab und an Sachen, die mich dann ja wütend machen. Ne, weil ich das halt schwierig finde, aufgrund des Geschlechts zu sagen, ja, mit dir verdienen wir jetzt vielleicht etwas weniger Geld als bei einem Mann. Deshalb musst du jetzt zusehen, dass du dich um deine Sponsoren selber kümmerst oder wie auch immer so. Und da finde ich das einfach sehr, sehr schade, dass man da als Frau sozusagen den einen oder anderen Kampf nochmal extra bestreiten muss.
Ja. Wie geht's dann weiter, wenn Boxen nicht mehr im Mittelpunkt steht? Du willst im Boxen immer erhalten bleiben. Kannst du dir nochmal vorstellen, ganz andere Sachen irgendwie zu machen? Du hast ja vorhin gesagt, du hältst auch Vorträge. Ist das etwas, was dir Spaß macht oder ist es auch Arbeit?
Nee, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Also ich hatte damals bei der Allianz einen Vortrag gehalten und da bin ich aber ganz spontan irgendwie reingerutscht. Ich hatte nämlich stattdessen nach dem Sponsoring gefragt und die haben aber gesagt, nee, wir würden dich lieber für einen Vortrag bei uns buchen. So, und dann stand ich da vor 150 Führungskräften und vor dem Vorstand und der Vortrag hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe es dann nach dem Vortrag nochmal mit 5 Minuten Schattenboxen verbunden. Also das kann ich mir vorstellen, weil ich da auch einfach den Eindruck habe, dass viele den Boxsport, klar, es gibt also viele Vorurteile, aber es gibt halt auch, ja, oder ich habe den Eindruck, dass viele den Boxsport immer cool finden und zumindest mal die Boxhandschuhe anziehen wollen. Und das kann ich mir eben vorstellen. Und dann aber auch einfach nochmal eben mit meinem eigenen Projekt das bundesweit anzubieten.
Erlebst du denn ein anderes Gegenübertreten, wenn du den Leuten sagst, dass du Boxerin bist? Gehen die erstmal einen Schritt zurück oder so?
Nee, die sind schon überrascht. Und dann ist eigentlich der erste Spruch ist immer, oh, du siehst ja gar nicht aus wie eine Boxerin. Das ist eigentlich so der Standardspruch. Aber ich merke eben dann nochmal die Kombination, einmal Boxen, eine Frau, die nicht so aussieht wie eine Boxerin und dann auch der Verbindung eben zum sozialen Engagement, dass das immer sehr, sehr gut ankommt.
Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, du hast den Anne-Marie-Dose-Preis gewonnen. Unter anderem ist das, was hat das mit dir gemacht, außer jetzt, dass du Applaus öffentlich bekommen hast?
Ja, das war schon eine sehr, sehr tolle Wertschätzung und hat mir gezeigt eben, dass ich auf dem richtigen Weg bin mit dem, was ich mache. Es hat mir natürlich auch nochmal eine ganz andere Plattform innerhalb von Hamburg ermöglicht.
Ist das dann auch Antrieb, noch mehr zu machen oder sagst du, okay, nee, das Engagement mit den Parkinson-Kranken reicht dann auch? Oder gibt es noch andere Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, wo du auch für aufstehen möchtest?
Also jetzt aktuell schaffe ich das von der Kapazität eben nur mit der Parkinson-Gruppe und dann ist aber ganz klar ein großes Ziel, eben Mädchen und Frauen zu stärken mit dem Boxsport. Und ja, ich muss ja immer gucken, wie ich das zeitlich sozusagen unterkriege. Aber ich finde, ich habe zwar den Preis jetzt erhalten, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich mich nach wie vor eben für Menschen mit Parkinson engagieren werde. Und das war in dem Sinne eigentlich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung.
Boxen ist ja auch als Fitnesssport sehr populär geworden. Was kann denn Boxen den Menschen geben, außer jetzt vielleicht Aggressionen zu lindern oder zu mindern?
Ja, also der Boxsport ist ein tolles Ganzkörpertraining. Die Ausdauer wird trainiert, Kraft wird trainiert und einfach auch nochmal von der mentalen Fähigkeit ist das, ja, wie soll ich sagen, man muss sich da auf den Partner einstellen. Und da ist ja auch mein Ziel ganz klar, den Boxsport irgendwann gar nicht auf dieser oder das Boxprojekt gar nicht auf der Wettkampfebene anzubieten, sondern wirklich zu sagen, mit dem eben mit dem Hintergrund Persönlichkeitsentwicklung und eher dieses Fitnessboxen. Und da merke ich, ja, dass in diesem Boxsport so viel mehr ist als, ja, wie soll ich sagen, als gegeneinander zu boxen. Oder jetzt beispielsweise in Bezug auf die Parkinson-Boxgruppe ist es halt schön zu sehen, was dieser Sport den Frauen gibt. Und da war zum Beispiel eine Teilnehmerin, sie hat am Anfang immer, oder sie kam zu mir und hat gesagt, du Dilla, ich bin positiv überrascht, weil ich habe sonst immer gedacht, den Boxsport, ja, das ist ein total idiotischer Sport. Also sie hat da gar nicht so den Mehrwert dahinter gesehen. Und jetzt erleben die Frauen das selber eben, dass sie sehen, wie viel dieser Sport noch kann. So, und ne, was ich dann von anderen Frauen oder von Mädchen immer wieder als Feedback bekomme, ist eben, dass sie sagen, unsere Persönlichkeit hat sich sehr gestärkt, wir gehen selbstbewusster durchs Leben. Und ich glaube, das liegt aber auch viel daran, dass man beim Boxsport viel auf sich allein gestellt ist und seine eigenen Fähigkeiten vertrauen muss.
Zwei Fragen stelle ich immer am Ende dieses Gesprächs. Die bekommst du jetzt auch, denn wir sind am Ende dieses Gesprächs. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Oh, wow. In 5 Jahren, wo sehe ich mich? Ganz klar eben, ja, immer noch mit meinem Projekt, das was bundesweit angeboten wird, dass ich in Unternehmen gehe, verschiedene Workshops anbiete und in 5 Jahren wahrscheinlich noch in Hamburg.
Und dann bald in der Schweiz. Wo siehst du Hamburg denn in 5 Jahren?
Also ich sehe Hamburg in 5 Jahren als Vorbildstadt auf jeden Fall, die für andere Großstädte, aber auch für kleinere Städte wie Leverkusen als ja sozusagen als Vorbild dient mit dem, was sie machen, auch im Bereich Sport. Und ja, schon, ich denke, es ist auf jeden Fall eine schöne Chance, in Hamburg zu leben. Und ja.
Dilla, das war das Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für eine wunderbare Stunde. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Niemand von uns beiden ist K.O. gegangen, sondern wir gehen fitter raus, als wir hier reingegangen sind. Es war wirklich toll. Ich wünsche dir wirklich alles Glück und dass du deine Ziele alle erreichst, vor allen Dingen auch mal einmal in Amerika kämpfen. Und das mit der Schweiz, das kann ja noch einen Moment warten.
Vielen Dank. Okay, Lars, so machen wir es. Vielen Dank auch.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.